So, vielen Dank, Herr Dr. Eichinger. Wir kommen nun zum Fragenteil. Ich darf Sie bitten, mit Handzeichen zu beginnen. Kurz noch zur Technik. Sie haben vor sich ja ein Mikrofon. Bitte draufdrücken, wenn Sie sprechen, und bitte wieder draufdrücken, wenn es letztlich vorbei ist. Erste Wortmeldung habe ich von Herrn Olsen, dann Herr Reibka.
Herr Eichiner, ich hätte mal eine Frage noch zu dem Cashflow, den Sie für dieses Jahr angekündigt haben, in derselben Höhe wie im vergangenen Jahr unbereinigt. Die Qualität würde man aber doch daran messen, wie wenig Sie bereinigen müssen. Also andersrum gesagt, wie wird sich der unbereinigte Cashflow entwickeln? Dann haben Sie darauf hingewiesen, dass sich die Situation an den Kapitalmärkten entspannt hat, also sich auch Ihre Refinanzierungssituation besser darstellt, und haben gesagt, Sie würden die Liquidität dann entsprechend anpassen. Das heißt, werden Sie die herunterfahren, weil Sie leichter an Geld kommen? Und was ist da die Zielgröße?
Nochmal zum bereinigten Free Cashflow. Wir hatten ja angekündigt, die Pensionsverpflichtung, die deutschen Pensionsverpflichtungen auszufinanzieren. Es steht noch die dritte Tranche aus. Mhm. Und jetzt vorausgesetzt, dass sich die Kapitalmärkte so entwickeln, wie wir das derzeit erwarten, würden wir diese Ausfinanzierung im Jahr 2010 vornehmen. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt von einem bereinigten Cashflow ausgehen in der Größenordnung, den wir aufgezeigt haben, von 1,5 Milliarden, auch dann müssten wir wieder die Ausfinanzierung dieser Tranche in Rechnung stellen und berücksichtigen. Das ist letztendlich der Grund, wieso ich von einem bereinigten Free Cashflow gesprochen habe. Mhm. Zweite Frage müssen wir noch.
Zweite Frage nochmal. Können Sie es nochmal kurz wiederholen?
Die Liquiditätsanpassung wegen der verbesserten.
Ja, nun gut. Liquidität. Natürlich haben sich die Märkte beruhigt. Und das Vorhalten von Liquidität ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Das heißt, wir müssen die richtige Balance finden. Ich sehe es so, ich hatte Ihnen ja aufgezeigt, dass wir uns strukturell weiterentwickeln. Je mehr wir letztendlich die Banken nutzen können, den Aufbau unserer Eurobank, umso weniger Liquidität müssen wir letztendlich in Form von Cash vorhalten. Das ist also für mich so eine Art kommunizierende Röhre. Und mit den Fortschritten, die wir dort erzielen, denke ich, können wir uns auch strukturell verbessern und robuster aufstellen mit entsprechend positiven Effekten in der Liquidität. Ich sehe keine dramatische Reduzierung, aber ein leichter Rückgang ist durchaus möglich.
Gut, als nächstes habe ich Herrn Reibka und dann Herrn Fromm.
Ich hätte drei Fragen. Zum einen wüsste ich ganz gerne beim Deckungsbeitrag, welche Auswirkungen das im letzten Jahr hatte. Sie haben vorhin von Effekten von 3,3 Milliarden gesprochen, Deckungsbeitrag und Absatz. Welche Möglichkeiten sehen Sie da, den wieder zu verbessern, also auch in Bezug auf Rabatte? Dann eine zweite Frage. Die Kostensenkung für 2010, was ist da noch drin und was ist da vor allen Dingen auch durch Kooperationen zu heben? Da hört man aus der Richtung Stuttgart, dass da vielleicht gar nicht so viel zu erwarten ist, wie das hier in München zu hören ist. Und schließlich noch als dritte Frage, können Sie vielleicht mal das Marktpotenzial, was Sie erwarten für das Segment Kleinwagen und Premiumwagen, ein bisschen genauer aufgliedern, dass man sieht, was Sie da erzielen können. Danke.
Gut, fangen wir mal an. Die ersten beiden, Herr Dr. Eichinger. Deckungsbeitrag und Kostensenkung 2010.
Zum Deckungsbeitrag. Natürlich war in der Krisensituation ein hoher Druck in allen Märkten zu verzeichnen. Das heißt, wir hatten einen sehr, sehr hohen Preiswettbewerb. Was wir jetzt feststellen, dass wir schrittweise dort zu einer Entspannung kommen. Es ist uns bereits gelungen, im vierten Quartal umzusteuern, also die Verkaufsunterstützungen des vierten Quartals 2009 waren bereits deutlich unter dem dritten Quartal 2009. Und natürlich ist es unsere Zielsetzung, mit der sukzessiven Einführung der neuen Modelle deutlich auch die Verkaufsunterstützung zurückzunehmen. Und nachdem wir ja nun vor einer Produktoffensive stehen, denke ich, werden wir dort zügig auch die entsprechenden Verbesserungen sehen. Nun, weitere Kostensenkungen 2010. Ich hatte schon erwähnt, unsere Programme laufen weiter. Wir erwarten nun vor allem Effekte in den variablen Kosten, die sich eben ergeben aus der Nutzung von Baukästen in der Produktentwicklung, im Einkauf. Die Effekte, die wir uns dort erwartet haben, die wirken mit der Einführung der neuen Modelle. Und das wird sich, denke ich, auch sehr, sehr positiv auf unsere Marge niederschlagen.
Gut, zum Thema Marktsegment Kleinwagen, Herr Dr. Reithofer.
Also wir erwarten bis zum Jahr 2020, dass sich diese Segmente um 4-6% wachsen werden. Also das heißt, die unteren Klassen werden zwischen 4-6% per annum wachsen von jetzt bis zum Jahr 2020. Und dies gilt für den Premium-Bereich, das gilt also nicht für den Massenbereich. Im Massenbereich wird das Wachstum niedriger sein. Dies gilt für den Premium-Bereich. Und da bisher noch wenig Angebote in diesem Bereich sind, wollen wir verstärkt einsteigen. Und zwar nicht nur mit der Marke Mini, sondern auch mit der Marke BMW.
Nächste Wortmeldung, Herr Fromm und dann Herr Stahl.
Ja, noch zwei kurze Nachfragen. Herr Dr. Aichiner, Sie möchten das Banknetz weiter ausbauen. Könnten Sie hier vielleicht noch ein paar Details geben? Also wo genau, wie lang wird das dauern und welche Erwartungshaltung haben Sie dort an diese neuen Filialen? Was wird dann dort genau geschehen? Was erwarten Sie? Und Herr Dr. Reithofer, Sie haben vorhin sehr ausgiebig noch mal über Ihre Elektroautostrategie gesprochen. Könnten Sie mal sagen, welchen Gesamtanteil der E-Autos an der Flotte Sie erwarten in den kommenden Jahren?
Gut, fangen wir mit Herrn Dr. Aichinger an.
Ja. Bankenausbau, ich sagte schon, es geht ja um eine Europabank mehr oder minder. Das heißt, wir agieren im ersten Schritt im Euroraum und da sind hauptsächlich die europäischen Tochtergesellschaften betroffen. Italien, Frankreich, denke ich, werden dann die nächsten Schritte sein. Und der gesamte Prozess wird sich sicherlich über die nächsten zwei Jahre hinziehen. Aber wir werden in jedem Jahr neue Gesellschaften integrieren und damit das Volumen, vor allem das Einlagenvolumen auch erhöhen, das wir nutzen können. Sie kennen ja diese Großkreditgrenze, die uns momentan daran hindert, das in der Refinanzierung entsprechend auszunutzen. Und mit der Integration werden wir dort eben deutlich weiterkommen.
Herr Dr. Reithofer, E-Auto.
Also ich meine, da gibt es ja verschiedene Aussagen zu diesem Thema. Die eine Aussage ist von der Bundesregierung, dass sie bis zum Jahr 2020 in Deutschland 1 Million Elektrofahrzeuge im Gesamtmarkt fahren haben wollen. Also nicht neu zugelassene Fahrzeuge, sondern was das insgesamt Marktpotenzial angeht, also verglichen mit allen Fahrzeugen. Dann, wenn wir jetzt in verschiedenen unabhängigen Studien reingucken, da sagt eine Studie im Jahr 2020 5% von den Zulassungen jetzt. Die andere Studie sagt 15%. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir uns irgendwo dazwischen bewegen könnten. Aber das wird ganz langsam nach oben gehen. Übrigens deshalb ist es uns wichtig, dass wir 3 Wege in die Zukunft gehen. Wir fahren natürlich selbstverständlich weiter unser Efficient Dynamics Paket, also das heißt mit Otto- und Dieselmotoren und weiteren technischen Features, dann mit Hybriden und mit Elektrofahrzeugen. Aber vielleicht sollte da 2-3 Takte noch der Herr Träger dazu sagen. Also zwischen 5-15% im Jahr 2020 sagen unabhängige Studien. Die Bundesregierung sagt 1 Million von den gesamt zugelassenen Fahrzeugen in Deutschland im Jahr 2020.
Herr Dr. Träger. Der Anteil Ihrer Flotte oder Anteil der E-Autos an der BMW-Flotte wäre dann irgendwo zwischen 5-15%, wenn ich es richtig.
Den Anteil, da will ich mich jetzt noch nicht festlegen. Da haben Sie bitte Verständnis dafür. Okay. Das ist noch zu früh. Sie wissen, wir pushen diese Technologien. Aber sich da jetzt festzulegen auf einen Anteil, den man in der Flotte hat, das kriegen selbst wir nicht zustande.
Also VW hat sich da ja schon festgelegt.
Wir sind nicht VW. Okay.
Herr Dr. Träger.
Lassen Sie uns von 2020 her rückwärts rechnen. Wir haben klar gesagt, dass wir mit einem Megacity-Vehicle kommen wollen. Und dieses Megacity-Vehicle ist aus unserer Sicht ein Fahrzeug, was rein elektrisch fährt. Wenn man E-Mobilität betrachtet, dann denke ich, muss man den Bogen allerdings weiter spannen. Und das ist das, was sich auch in der Diskussion befindet. Unter E-Mobilität werden weithin betrachtet alle Fahrzeuge, die elektrisch tanken können, das heißt, die einen Batteriespeicher haben, aber damit natürlich auch Fahrzeuge mit einem Range Extender, auch Fahrzeuge, die Plug-in sind und damit elektrisch erhebliche Reichweiten erzielen, aber zusätzlich einen Verbrennungsmotor haben. Und ich denke, in Abhängigkeit auch der Rahmenbedingungen, die sich dann für das Jahr 2020 ergeben werden, wie zum Beispiel Einfahrbeschränkungen, müssen wir damit rechnen, in dieser Größenordnung zwischen 5% und 15%. Aber diesen Bogen würde ich so spannen.
Gut, nächste Wortmeldung, Herr Stahl bitte und dann Herr Doll.
Ja, nochmal eine Nachfrage zum Megacity-Vehikel. Herr Reithofer, Sie sagten, in Wackersdorf werden in einem Joint Venture mit SGL Carbonfasergelege gefertigt. Dann geht es weiter nach Landshut. Waren hier auch andere bayerische Standorte im Gespräch? SGL Carbon sitzt ja mit dieser Unit in Meitingen bei Augsburg. War es im Gespräch, vielleicht in dieser Region auch Fertigung vorzunehmen? Und eine Frage zur E-Mobilität. Hier sieht man einen Europa- ja weltweiten Subventionswettlauf. Im Mai gibt es ein Treffen mit der Kanzlerin zum Thema E-Mobilität. Was erwarten Sie sich davon? Macht dieser Subventionswettlauf Sinn? Was muss Deutschland hier tun? Vielen Dank.
Fangen wir vielleicht mit Herrn Dr. Reithofer noch mal an zum Thema E-Mobilität und dann Herr Arndt.
Also Subventionswettlauf ist eine interessante Geschichte. Gucken wir doch mal in einem Markt, wo derzeit zum Beispiel Hybridfahrzeuge gefördert werden, nämlich in den japanischen Markt. Seitdem im japanischen Markt Hybridfahrzeuge gefördert werden, ist der Hybridanteil so nach oben gegangen. Ich glaube, das haben wir alle gesehen. Die Fahrzeughersteller, die dort Hybridfahrzeuge anbieten, die konnten von steigenden Marktanteilen partizipieren. Das heißt, so volatil ist das Ganze. Dreht man den Hebel um beim Gesetz, dann hat man gleich steigende Anteile. Wir müssen dann gucken, was passiert, wenn das wieder zurückgenommen wird. Geht der steigende Anteil wieder zurück? Das sind lauter Fragen, die wir momentan nicht wissen. So, wenn ich jetzt mal nochmal Europa betrachte, Europa wird uns ja keine Technologie vorgeschrieben, sondern Europa werden uns Grenzwerte vorgeschrieben und es wird uns überlassen, mit welcher Technologie wir diese Grenzwerte erreichen. Und ich möchte hier nochmal sagen, wir werden 3 Wege in die Zukunft gehen, um diese Grenzwerte zu erreichen. Ein Weg ist Efficient Dynamics, das heißt die Technologien, die wir derzeit im Markt haben. Das zweite ist, wir werden stärker in die Elektrifizierung des Antriebsstrangs gehen. Das hat Herr Träger gerade mit angesprochen. Dazu gehören Hybriden und Plug-in-Hybriden. Und dann parallel dazu ein Battery Electric Vehicle für urbane Mobilität. So, und das wird nebeneinander existieren. Wir können jetzt nicht auf eine Technologie setzen und sagen, das ist es und alles andere schalten wir ab, das wäre viel zu riskant. So, was erwarten wir uns in Deutschland? Zuerst müssen wir mal die Diskussionsrunde im Kanzleramt haben und dann können wir dazu eine Aussage machen und nicht umgekehrt. In den USA sind da die Regularien, mit denen wir es in Zukunft zu tun haben, werden schon konkreter. Wir wissen, dass man in Zukunft Gold Credits nur noch mit Plug-in-Hybriden und mit Battery-Electric-Vehicles erreichen kann und mit sonst keiner Technologie mehr. So sieht ungefähr die Landschaft aus. Das heißt, Europa schreibt uns keine Technologie vor, überlässt es uns, wie wir die Grenzwerte erreichen. In den USA können Sie sogenannte Gold-Credits nur erwerben mit Plug-in-Hybrids und mit Battery-Electric-Vehicles. Und dann haben wir noch Länder wie derzeit in Japan, wo zum Beispiel Hybridtechnologie gesetzmäßig, also mit Incentives unterstützt wird. Und in solchen Ländern, wo das passiert, haben wir einen exponentiellen Anstieg von Hybridfahrzeugen im Markt. So, und das ist die Landkarte. Und wir haben noch in anderen Ländern noch alles dazwischen. So, das ist ungefähr das Szenario, mit dem wir derzeit als Automobilhersteller konfrontiert sind.
Herr Arndt, zum Thema Standort.
Ja, Standortentscheidungen wollen natürlich immer gut überlegt sein. Und insofern sind wir auch gut beraten gewesen, da über verschiedene Standorte nachzudenken. Da muss man unterschiedliche Kriterien abwägen gegeneinander. Aber eins hat sich relativ schnell herausgestellt, wenn man für solch ein Fahrzeug einen völlig neuen Standort wählt, müsste man im Konjunktiv formulieren, in sehr viel Infrastrukturen und Basisinvestitionen gehen, die wir erstmal diesem Projekt nicht anlasten wollten. Insofern war relativ schnell klar, dass man auf bestehende Standorte zurückgreifen sollte. Und warum Leipzig? Herr Reithofer sagte es bereits, es geht auch um die Bündelung unserer Elektrokompetenz. Deswegen auch den Concept E, den Sie ja den Sie gerade vorgestellt bekommen haben, geben wir nach Leipzig, um dort letztendlich auch schon mal mit dem Thema Elektrifizierung umgehen zu können und haben damit dann die Voraussetzung dafür, auch den MCV dort bauen zu können.
Gut, vielen Dank. Als nächstes habe ich Herrn Doll und dann Herrn Magenheim-Hörmann. Herr Doll, bitte.
Ich hätte zwei Fragenkomplexe. Die Frage, der erste geht nochmal zu dem Megacity-Vehicle. Ab wann kann man denn damit rechnen, dass die Produktion aufgenommen wird und wann können wir die ersten dieser Fahrzeuge sehen und vor allen Dingen, um was für eine Art von Fahrzeugen soll sich es denn handeln? Da kursieren ja im Internet die lustigsten Skizzen, wie das ausschauen könnte. Es geht von der Isetta bis zu etwas Größerem. Das ist die erste Frage. Und der nächste Fragekomplex ist, Sie haben ja gerade ausgeführt, Herr Reithofer, dass Sie künftig bei der Fortentwicklung von Antrieben auf 3 Säulen setzen. Das ist enorm kapital- und forschungsintensiv. Noch die leidige Frage nach einem möglichen Partner für eins der beiden. Oder wollen Sie das wirklich alles ganz alleine stemmen?
Also zum ersten Teil Ihrer Frage, Spekulationen um den MCV gibt es eigentlich keinen besseren als unseren Entwicklungsvorstand, Herr Dr. Dräger. Die Frage gebe ich Ihnen.
Das Thema MCV oder das Thema Elektromobilität hat für uns ganz klar 3 Schritte. Der erste Schritt in Elektromobilität war der Mini-E. Die Zielsetzung war, Erfahrung zu gewinnen, wie nutzen Kunden Elektrofahrzeuge. Basierend auf diesen Erfahrungen mit 600 Mini-Es in Los Angeles, in New York, aber auch in Berlin und München haben wir jetzt sehr klare Ergebnisse. Und auf Basis dieser Ergebnisse wissen wir, in welche Auslegungen wir im Prinzip gehen müssen. Der zweite Schritt ist für uns der BMW Active E. Und in dem BMW Active E wollen wir sehr klar Komponenten für das MCV vorerproben, das heißt Batterietechnologie, Leistungselektronik und Elektromotoren. Und der dritte Schritt wird dann das Megacity-Vehikel sein. Und in dieses Megacity-Vehikel werden die Komponenten Batterietechnologie und Elektrik aus dem BMW Active E einfließen. Bitte haben Sie aber Verständnis, dass wir heute zum Thema Design und wie sieht das Fahrzeug genau aus, noch keine Auskünfte geben.
Gut, zum Thema Antriebe. Ich glaube, Herr Dr. Dräger, können Sie vielleicht kurz überleiten und dann Herr Dr. Reithofer.
Unsere Strategie Efficient Dynamics ist auf der einen Seite ganz klar die Reduktion von CO2 in den Fahrzeugen, wie wir sie heute kennen, über motorische Maßnahmen, über Leichtbau, über Energiemanagement und über Aerodynamik. Wir haben immer gesagt, dass wir dazu sehen, auch das Thema der Elektrifizierung bis hin zum vollständigen elektrischen Fahrzeug. Wenn Sie sich noch mal an die Zahl zurückerinnern, wir haben gesagt, im Jahr 2020 werden wir zwischen 5% und 15% Elektrofahrzeuge sehen. Das heißt im Umkehrschluss, wir werden im Jahre 2020 85% der Fahrzeuge mindestens mit Benzin- und Dieselmotoren noch sehen. Und insofern ist es nur richtig, auch diese Technologien konsequent weiterzuentwickeln. Und was das Thema der Kooperation anbetrifft, auf der Motorenseite, wir haben eine sehr erfolgreich laufende Kooperation mit PSA. Hier haben wir gemeinsam einen Benzinmotor, 1,6 Liter Turbo aufgeladen, auch entwickelt. Und wir werden diesen Motor auch in Richtung EU6 weiterentwickeln. Und insofern sind wir, denke ich, auf der Seite Kooperation bereits ganz ordentlich aufgestellt.
Herr Dr. Reithofer.
Also wenn man sich strategisch die Frage stellt, auf welchen Gebieten braucht man Kooperationspartnern, dann muss man sich gleichzeitig die Frage stellen, wie bin ich denn als Unternehmen alleine in der Lage, Baukästen zu generieren, und zwar sowohl bei Fahrzeugen wie auch bei Motoren, um intern zuerst mal im eigenen Unternehmen auf bessere Economies of Scale zu kommen. Und wenn ich jetzt mal meinen Kollegen Klaus Dräger angucke, dann ist mein Kollege Klaus Dräger derzeit intensiv unterwegs, Motorenbaukästen zu entwickeln für die BMW Group, die, ich glaube, Klaus, das kann man an der Stelle mal sagen, die sehr, sehr weit gehen, die uns in die Lage versetzen, Economies of Scale zu erzeugen. Und wenn man sich so eine Basis geschaffen hat, dann kann man sagen, und Herr Dräger hat das gerade erklärt, ich befinde mich jetzt noch in einer Ecke, wo ich einen 1,6 Liter Motor brauche und den mache ich dann mit PSA zusammen. Und wie Sie jetzt mitbekommen haben, wir haben das ja veröffentlicht, wir haben ein Memorandum of Understanding unterschrieben mit PSA, dass wir diesen Vierzylindermotor weiterentwickeln wollen also diesen Vierzylindermotor, den wir derzeit in der Kooperation haben, weiterentwickeln wollen. Das heißt, dieser Vierzylindermotor wird uns dann auch noch einige Jahre begleiten. Aber das, was ich vorher über den BMW-Baukasten gesagt habe, das werden wir unabhängig davon vorantreiben. Und auch das Gleiche gilt natürlich bei Baukästen für Fahrzeuge. Das gilt auch für Baukästen über die einzelnen Baureihen drüber weg. Dazu versetzt man sich zuerst mal dann als Unternehmen in die Lage, dass man unabhängiger wird. Und wenn man dann sagt, Automobilhersteller XYZ, wir haben einen Baukasten, willst du da mitmachen? Dann ist das eine ganz andere Frage.
Nächste Wortmeldung, Herr Magenheim-Hörmann.
Drei Fragen hätte ich. Einmal Ihre Pläne im Kleinwagensegment, auch bei BMW haben Sie gesagt. Hat man sich da was unterhalb des Einsers vorzustellen oder können Sie mir einen Anhaltspunkt geben, in welche Richtung das gehen soll? Zweite Frage, die Stellenentwicklung 2010, also per Saldo ist es ja 2009 deutlich runtergegangen, wird es auch 2010 per Saldo deutlich runtergehen und haben Sie da vielleicht eine Hausnummer? Zur BMW E-Testflotte, wie umfangreich wird die sein und wie lang soll dieser zweite Schritt zeitlich dauern, sodass man sich dann ungefähr vorstellen kann, wann der dritte Schritt angegangen wird. Und zu Ihren Plänen Nummer 1 2020, die habe ich ehrlich gesagt, kann ich es nicht so richtig nachvollziehen, weil Sie beanspruchen ja jetzt schon die Führung im Premium-Segment. 2020 Nummer 1 zu sein, ist ja dann eigentlich kein besonders ambitioniertes Ziel mehr, oder verstehe ich da irgendwas falsch?
Ich meine, das ist die logische Konsequenz. Gut, also wir fangen mal an. Kleinwagensegment und BMW E-Testflotte, Herr Dr. Dräger, danach Stellenentwicklung, Herr Krüger und Herr Dr. Reithofer dann noch mal zum Schluss. Herr Dr. Dräger.
Heute sind unsere Minifahrzeuge sozusagen eine Standalone-Architektur. Und wir haben eine sehr klare Zielsetzung uns gegeben und entwickeln daran intensiv. Und das bedeutet, dass wir uns eine Architektur schaffen für Fahrzeuge, ich sage mal in der Größenordnung zwischen 3,80 Meter oder vielleicht ein bisschen kleiner bis 4,30 Meter hinauf. Und diese Architektur ist eine Frontantriebsarchitektur, die alternativ auch mit einem Allrad ausgerüstet sein kann. Und das Wesentliche an einer Architektur ist, dass man dann aus dieser Architektur mit immer wieder gleichen Komponenten aus einem Baukasten Fahrzeuge unterschiedlicher Größenordnung, unterschiedlicher Ausprägung anbieten kann. Und das bedeutet, dass wir auf dieser Architektur auf der einen Seite unsere Mini-Nachfolgerfahrzeuge uns natürlich vorstellen. Und das bedeutet auf der anderen Seite sehr wohl, dass wir uns natürlich auf dieser Architektur auch BMW-Fahrzeuge vorstellen können. Und ich sag mal, da ist jetzt den Ideen der Designer und der produktstrategischen Überlegungen zunächst mal offen, wie dann auch BMW-Produkte auf dieser Architektur aussehen. Aber ich sage mal, so in diesem Range zwischen 3,80 Meter und 4,30 Meter kann man sich von sportlichen Fahrzeugen bis zu einem Fahrzeug auch unterhalb des Einsers oder auch irgendwo etwas Raumfunktionalen viel vorstellen. Die zweite Frage, was das Thema Elektroflotte anbetrifft, die erste Testflotte Mini E waren 600 Fahrzeuge. Unsere Vorstellung beim BMW Active E ist, dass wir wieder mit mindestens 600 Fahrzeugen ab dem Jahr 2011 in den Versuch gehen.
Bitte, wie lange dauert der Versuch? Für wie lange ist der angelegt?
Wir werden auch da wieder circa ein Jahr fahren.
Herr Krüger, Stellenentwicklung?
Die Stellenentwicklung in 2009 war ja so, dass wir einen Rückgang hatten im Bereich von knapp 3.800, wie Sie den Geschäftsbericht entnehmen können. Das ist bedingt im Wesentlichen durch drei Faktoren. Das eine ist einfach eine natürliche Fluktuation, die wir jedes Jahr haben in den vergangenen Jahren in der Größenordnung, durch Altersteilzeitverträge aus vorangegangenen Jahren, also Mitarbeiter, die vor 2 Jahren beispielsweise einen ATZ-Vertrag unterschrieben haben, und freiwillige Aufhebungsverträge, wie der Dr. Eichinger es angesprochen hat. Prozentual ist aber der überwiegende Anteil im Ausland erfolgt, nicht im Inland. Im Inland haben wir auch letztes Jahr über 1.000 neue Auszubildende eingestellt. Wir haben an der Stelle auch 300 Akademiker eingestellt und wir haben auch neue Programme eingesetzt. Wir werden in 2010, das war ja die zweite Frage, erstens über 500 Akademiker weltweit wieder einstellen. Wir werden auch bei der Ausbildung weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben. Wir haben ja eine Ausbildungsquote, die sich so knapp unter 5% bewegt an der Stelle. Und wir werden natürlich auch weiter natürliche Fluktuationen in 2010 haben, sowie auch Abgänge aus früheren Altersteilzeitverträgen. Also Mitarbeitern, die vor ein, zwei Jahren unterschrieben haben und die wirksam werden in 2010. Und es wird natürlich auch einen Anteil freiwilliger Aufhebungsverträge geben. Also wir rechnen in Summe vielleicht mit einem ganz leichten, moderaten Rückgang. Das hängt aber auch davon ab, wie sich der Arbeitsmarkt jetzt entwickelt im Sinne von den Neueinstellungen, die wir kriegen.
Gut, letzter Punkt noch offen, Nummer 1 in 2020, Herr Dr. Reithofer.
Also ich würde ganz gerne nochmal die Vision vorlesen und dann Ihnen sagen, was steckt denn da eigentlich drin? Da steckt nicht drin das Rennen, von dem Sie gerade sprechen, zwischen unterschiedlichen Automobilherstellern, die ständig mit neuen Zahlen kommen, die Sie im Jahr 2015 oder 2018 erreichen wollen. Das steckt in dieser Vision nicht drin. Sondern da steckt drin, im Jahr 2020 werden wir der führende Anbieter von Premium-Produkten und Premium-Dienstleistungen für individuelle Mobilität sein. Und das war eigentlich mehr nach innen gerichtet, auch ins eigene Unternehmen. Wir haben gesagt, wir wollen kein Massenhersteller sein. Das heißt, also der Schwerpunkt liegt hier ganz klar auf der Betonung Premium. Das heißt, wir haben für uns definiert, auch wenn wir mal 2 Millionen Fahrzeuge bauen werden und verkaufen werden, wir wollen kein Massenhersteller werden. Wir wollen uns weiterhin im Premium aufhalten. Dann fokussieren wir nicht nur auf Produkte, nämlich auf Premiumprodukte, sondern verstärkt auch auf Premiumdienstleistungen. Weil es kommt ja mit der Elektromobilität ein Shift in der Automobilindustrie, der unter Umständen ganz andere Dienstleistungen erfordert, als wie wir sie heute gewöhnt waren für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. So, und wir wollten diesen Shift auch unter Umständen, was Dienstleistungen angeht, in unserer Vision haben. Deshalb vor allen Dingen nicht nur Produkte, sondern auch Dienstleistungen. Und ich meine, wenn Sie zum Beispiel sowas haben wie ein iPhone, viele von Ihnen, oder ein iPod oder solche Dinge mit iPod Touch, dann werden Sie merken, man kann mit der Hardware Geld verdienen, man kann auch mit der Software Geld verdienen, mit sogenannten Apps. So, das verbirgt sich dahinter. Wir sprechen also nicht nur von Produkten, also von Automobilen, sondern auch von Dienstleistungen. Und die werden sich mit Elektromobilität stärker ändern. So, und wir haben auf uns selbst fokussiert. Wir haben gesagt, wir wollen kein Massenhersteller sein, sondern eben ein Premiumhersteller weiterbleiben. Und führend bezieht sich nicht aufs Volumen, sondern wir haben gesagt, wir wollen technologisch führend sein bei Premium-Produkten und Premium-Dienstleistungen. So ist das zu interpretieren.
So, die nächsten beiden Wortmeldungen, Weigao und Frau Kandelbahn. Ja.
Ich bin aus Beijing, Meiri经济新闻的记者高威. 我有两个问题想向雷瑟夫先生提问。 第一个是我们知道在刚刚不久结束不久的日内瓦车展上，宝马呢高调推出了混合动力的5系。刚才在您的演讲中，我们也反复听到了混合动力和这个电动车战略的这方面的讲述。请问这是否意味着宝马在新能源的方面正在转变主攻氢能源的方向，而把重点向混合动力和电动车方向转移？ 第二个问题是这样，在去年年底的时候，我们知道就是宝马的有关部门和中国的上汽集团在接触，而且也有消息传出来说是在谈判关于国产7系的这个项目。然后之后呢，宝马汽车并没有在就这个问题做出任何正面的解释或者回应。请问目前我们跟上汽集团是否还在谈判？如果停止了，什么时候要重启？而且对于中国的下中国市场的下一步布局，我们有着怎么样的计划？谢谢。
Vielleicht darf ich kurz das mal auf Deutsch übersetzen. Also die erste Frage war in Bezug auf Genf, Schwerpunkt von BMW auf alternative Antriebe statt auf kommerzielle. Das würde ich an Dr. Dräger geben. Und die zweite Frage war, dass wir angeblich mit Shanghai über die Produktion des Siemers in China sprechen würden. Herr Dr. Dräger, wenn Sie vielleicht beginnen könnten.
Wir haben in Genf 2 Fahrzeuge unter dem Thema der alternativen Antriebe vorgestellt. Das war auf der einen Seite der BMW Concept Active Hybrid 5 und das war natürlich auf der anderen Seite der BMW Concept E. Mit dem BMW-Konzept E verfolgen wir ganz klar die Zielsetzung, die Elektrotechnologie reif zu machen für das Megacity-Vehicle. Und mit dem BMW-Konzept Active Hybrid 5 Series wollen wir ganz klar aufzeigen, auch in der 5er-Serie wird ein Hybridfahrzeug im nächsten Jahr kommen. Wir haben auch über die Technologie gesprochen, die dahinter steckt. Das heißt, über einen 6-Zylinder-Benzinmotor Turbo aufgeladen mit Maßnahmen von Efficient Dynamics und der Hybridisierung. Nichtsdestotrotz, bei 5-15% Elektroantriebe im Jahr 2020 sehen wir, wie ich vorhin ausgeführt habe, natürlich, dass ein wesentlicher Forschungsschwerpunkt auch weiterhin auf den konventionellen Antrieben sein wird und dass wir deshalb die Maßnahmen von Efficient Dynamics, nämlich konventionelle Antriebe zu verbessern, konsequent Leichtbau zu betreiben, konsequent Aerodynamik zu betreiben und Energiemanagement zu machen, auch weiterhin wichtige Schwerpunkte sein werden.
Herr Dr. Dräger, vielleicht können Sie noch was zu der zweiten Frage auch noch mal sagen. Gespräche mit Shanghai bezüglich Produktion oder Herr Arndt? Also ich glaube, da kann man klar sagen, das ist uns, Herr Dr. Reithofer.
Also mir ist nichts bekannt, dass wir in China einen 7er produzieren wollen und wir haben auch keine Gespräche mit Shanghai geführt. Vielleicht verwechseln Sie da was. Wir machen was mit der Universität in Shanghai zusammen, nämlich wenn es um das Forschungsthema Plug-in-Hybriden geht. Und da haben wir eine Zusammenarbeit mit der Universität in Shanghai, aber wir werden keinen 7er BMW in China produzieren.
So, nächste Wortmeldung, Frau Kandelwa.
Well, I have two questions, both related to the Indian market. First and foremost, we know that BMW has become number one luxury manufacturer in India, overtaking Mercedes. So how important is the Indian market now going forward for BMW? What are your investment plans for 2010 or even going forward? And secondly, BMW mini brand, is that expected to come to India? Also about the motorcycles, are they also sometime around expected to come to India?
Gut, wir beginnen mit der ersten Frage, Ian Robertson und dann Herr Arndt.
Okay, we view the Indian market as very important to us. As you say, we're market leader and we're seeing very strong sales in the first couple of months of this year. Clearly, we have a manufacturing facility there as well, so it's an integrated business in India. And we believe that in the future it will become even more important as the market develops. As regards specific models, then clearly we will look to see where we have a sufficient demand to introduce new models. But into the future, I would expect that there is a strong possibility that the full range of vehicles would be introduced into the Indian market.
Herr Arndt?
Ja. Dankeschön. Wir haben ja in Indien sehr schnell, in sehr, sehr kurzer Zeit ein Werk hingestellt. Ich glaube, das war damals ein Benchmark, innerhalb von nur 9 Monaten dieses Werk hinzustellen. Wir haben seitdem dort sehr erfolgreich unsere Produktion ausbauen können. Wir haben uns Optionen verschafft, auch dieses Werk je nach Marktbedarf sehr schnell erweitern zu können. Insofern sind wir in Indien absolut handlungsfähig und wollen und werden weiter an diesem sich sehr gut und sehr stark entwickelnden Markt partizipieren.
Gut, vielen Dank. Dann der Herr hier. Ich kann Ihren Namen ganz schlecht aussprechen. Sitaraman. Vielleicht können Sie mir helfen mit Ihrem Namen.
It's Sitaraman. What would your capital expenditure, global capital expenditure for 2010 be? And would it be an increase over 2009? And the third part of the question is, how would it be divided between your various regions across the world?
Ja.
Thank you.
Okay, vielen Dank, Herr Dr. Eichinger.
Auf Deutsch jetzt, denke ich, ne? Ja. Das ist einfacher. Ja. wir werden weiter an unserer Zielsetzung festhalten, und das ist eine Quote von 7%. Und mit dem wachsenden Umsatz heißt das, dass wir auch mehr Spielraum wieder schaffen werden für Investitionen. Von den Regionen her ist es so, wir haben ja erst bekannt gegeben, dass wir Märkte wie China ausbauen werden, dort Kapazitäten aufbauen nach dem Prinzip, dass die Produktion den Markt folgen wird. Also überall dort, wo wir Wachstum sehen in den Weltmärkten, wird schrittweise dann, denke ich, auch die Produktion nachkommen. Und wir sind ja in den USA schon sehr gut aufgestellt. Da läuft jetzt dann der neue X3 an, haben dort investiert. Die nächsten Schritte kommen in China international und natürlich dann auch irgendwann mal wieder in Indien, wenn dort letztendlich die nächste Kapazitätsstufe erforderlich ist.
Gut, vielen Dank. Als nächstes Herr Kronig und dann Herr Pretzlaff.
Herr Aichina, Sie hatten einen recht verhaltenen Ausblick gegeben für das erste Quartal. Was können wir damit anfangen? Wird die Autosparte, wird der Konzern überhaupt einen Gewinn erwirtschaften? Wenn ja, wird dieser Gewinn, wird dieses Ergebnis geringer ausfallen als das vierte Quartal 2009? Dann die Frage zu den Kapitalkosten. Wird die Autosparte 2010 überhaupt ihre Kapitalkosten verdienen? Dann würde mich die Steuerquote interessieren. Die ist im vergangenen Jahr auf über 50% gestiegen. Was war eigentlich der Grund dafür? Und wird diese Steuerquote weiterhin 2010 so hoch bleiben? Danke.
Gut, Herr Dr. Aichinger.
Ja, wie Sie konnten ja feststellen, dass sich das Unternehmen sehr kontinuierlich entwickelt hat im letzten Jahr. Nach dem tiefen Ergebniseinbruch im ersten Quartal haben wir uns schrittweise verbessert und sind dann im Automobilsegment im vierten Quartal wieder positiv gewesen. Diese Position wollen wir nicht mehr verlieren. Also wir planen natürlich keine Verluste im ersten Quartal. Die Frage, wie hoch wird denn nun das Quartalsergebnis sein, kann ich an der Stelle noch nicht vernünftig beantworten, denn Sie müssen sehen, wir stehen jetzt vor einem ganz entscheidenden Monat. Der Monat März ist traditionell ein sehr umsatzstarker Monat durch Zulassungspeaks, zum Beispiel in großen Märkten wie in UK. Und wenn unsere Planungen dort sich erfüllen, so wie wir das jetzt auch sehen, denke ich, werden wir auch im Automobilgeschäft dort ein positives Ergebnis haben. Aber die Höhe, wie ich gesagt, möchte ich an der Stelle noch nichts sagen. Dann zu den Kapitalkosten. Werden wir die verdienen im Segment Automobile? Davon gehen wir aus, dass wir eine Ergebnissteigerung schaffen werden im nächsten Jahr, um auf jeden Fall die Kapitalkosten in diesem Jahr, in 2010, um die Kapitalkosten zu decken. Wir hatten ja gesagt, wir wollen einen ersten maßgeblichen Schritt in Richtung 2012 machen. Und der muss auch auf der Ergebnisseite und der wird auch auf der Ergebnisseite in 2010 stattfinden. Steuerquote, dort gibt es Sondereffekte, die Sie berücksichtigen müssen, aperiodische Effekte im Zusammenhang mit einer Betriebsprüfung. Hier geht es um die Verrechnungspreise, vor allem mit den europäischen Tochtergesellschaften. Daraus sind letztendlich zusätzliche Steuerzahlungen notwendig geworden in Deutschland. Gegenläufig haben wir jetzt Forderungen in einigen europäischen Ländern. Aufgrund des Steuergefälles kam es zu einer Belastung und damit zu einer relativ hohen Steuerquote in 2009. Wir gehen nicht davon aus, dass sich das fortsetzt und rechnen mit einer Steuerquote in 2010, die irgendwo zwischen 30% und 40% sein wird.
Gut, als nächstes Herr Pretzlaff und dann Herr Brehm.
Ja, ich habe drei Fragen. Eine Frage, Herr Reithofer, mit der Führung. Da haben Sie mich jetzt einigermaßen verwirrt, weil ich bin Wirtschaftsredakteur und orientiere mich immer gern an Zahlen. Jetzt, wenn ich Sie recht verstanden habe, haben Sie sich damit abgefunden, dass Audi BMW stückzahlmäßig überholen wird? Jetzt wollen Sie Führung irgendwie anders definieren. Können Sie mir eine Zahl oder eine Messgröße nennen, wie BMW dann führend sein wird? Die zweite Frage, also wenn es nicht der Absatz ist, ist es dann die Marge oder ist es der niedrigste CO2-Wert der Flotte? Irgendeine Zahl, die ich messen und nachprüfen kann, weil sonst können Sie ja da rausschlupfen, ganz einfach. Die zweite Frage ist die Kooperation mit Daimler. Da hat man gehört, es wird irgendwie bei einem Dutzend Teilen wird zusammengearbeitet, es wird Gas gemeinsam eingekauft, es werden in Amerika Zulieferer oder es wird geprüft, ob man in Amerika Zulieferer gemeinsam auswählt. Dann habe ich aber kürzlich gelesen, die Gespräche seien beendet, es gäbe keine Termine und keine Themen mehr. Wie ist da jetzt die wirkliche Lage? Und die dritte Frage ist zur Mitarbeiterbeteiligung. Erhalten die Mitarbeiter eine Prämie fürs vergangene Jahr? Da gab es ja bei Daimler 500 Euro, bei Audi glaube ich 3.500. Wie sieht es bei BMW aus?
Gut, also drei Fragen. Ich würde mal sagen, wir beginnen mal mit der Kooperation und Daimler. Herr Dr. Dies kann mal ein bisschen erzählen, wie das auf der Einkaufsseite letztlich aussieht. Danach eben das Thema Prämie, Herr Krüger, und dann Führung, Herr Dr. Reithofer zum Schluss. Herr Dr. Dies.
Ja, mit Daimler arbeiten wir kontinuierlich und regelmäßig zusammen. Das machen im Wesentlichen der Kollege Träger und ich, also die Technikvorstände und der Einkauf. Wir definieren Anforderungen, Spezifikationen, einigen uns auch auf Gleichteile. Das hat mittlerweile eine große Routine und Sie haben es angesprochen. Es geht natürlich auch um die Stärkung unserer Supply Base in USA, wo wir eine ganz ähnliche Aufstellung haben, so wie in China. Da geht es darum, Lieferanten zu qualifizieren, gemeinsam auszusuchen und dann eben auch weiterzuentwickeln. Also aus Einkaufssicht läuft es sehr, sehr positiv und mittlerweile mit einer großen Routine. Und wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden.
Gut, Herr Krüger, zum Thema Prämie.
Vielleicht vorab erstmal, dass die BMW-Mitarbeiter im Wettbewerbsvergleich immerhin sehr, sehr gute Gehälter haben. Ob jetzt der Mitarbeiter in der Montage oder im Führungskräftebereich, für uns ist es einfach relevant, dass die Mitarbeiter im oberen Drittel des Wettbewerbs verdienen und das stellen wir auch nachhaltig sicher. Für das Jahr 2009 ist es ja so, dass wir normalerweise die Erfolgsbeteiligung im Juli für das vorhergehende Jahr auszahlen werden. Das wird dieses Jahr für 2009 nicht der Fall sein. Wir werden keine Erfolgsbeteiligung zahlen, die sonst im Juli gezahlt werden würde, Juli 2010. Das liegt daran, dass wir natürlich auch für den variablen Gehaltsbestandteil, der für alle Mitarbeiter gilt, einfach auch Mindesthürden haben, die wir am unternehmerischen Volk erreichen wollen, die wir dieses Jahr für 2009 nicht erzielt haben. Aber in Summe gehen Sie davon aus, dass trotz des Entfalls wir weiterhin im Wettbewerbsvergleich auch bei der Berücksichtigung absolute, sehr wettbewerbsfähige Gehälter zahlen für alle Mitarbeiter in der BMW AG und in der BMW Group.
Abschließend Herr Dr. Reithofer.
Also wie Sie wissen, Herr Pretzlaff, haben wir ja angekündigt, dass wir im Jahr 2012 über 1,6 Millionen Fahrzeuge verkaufen wollen, das BMW Group. Das gilt natürlich weiterhin. Und dass wir den obersten Platz auf dem Siegerpodest für uns beanspruchen, daran hat sich auch nichts geändert, und zwar wenn es um Volumen geht. So dass uns Profitabilität jetzt wichtig geworden ist und weiterhin wichtig sein wird, wir intensiv daran arbeiten werden, das gilt auch. Aber jetzt mal ganz klar vom Volumen her, wollen wir der erfolgreichste Premium-Hersteller weiterhin bleiben. Also ich weiche Ihnen da nicht aus, das ist unser klares Ziel. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, diese Vision ist auch für uns ein Werkzeug nach innen, wo wir Dinge neu definieren wollen. Dazu soll ja eine Vision dienen. Das ist also keine Stückzahlableitung. Aber die Stückzahlableitung gilt natürlich selbstverständlich weiter.
So, nächste Wortmeldung. Herr Prehm, ich glaube da ganz hinten. Und dann Herr Guan hier in der ersten Reihe rechts.
Das meiste hat sich jetzt schon erledigt, aber eine Sache schreit förmlich nach einer Nachfrage. Sie sagten vorher bei Frontantriebskonzept die Zahl 4,20 Meter. Das klopft ja schon sehr deutlich im Bereich der Mittelklasse an. Kann man sich irgendwann mal einen Einser oder auch einen Dreier mit Frontantrieb vorstellen?
Herr Dr. Träger.
Zunächst mal werden wir die Nachfolgegeneration des heute auf dem Markt befindlichen Einsers ganz klar wieder mit einem Heckantrieb ausrüsten. Nichtsdestotrotz können wir uns vorstellen, dass wir auch BMW-Fahrzeuge in Zukunft mit Frontantrieben ausrüsten können oder mit Allradantrieben ausrüsten können. Und ich denke, wir können auf diese Art und Weise sicherstellen, dass wir insbesondere auch für kleinere Fahrzeuge auf der BMW- und Mini-Seite über eine gemeinsame Architektur in einem Maße Economies of Scale erschließen, die wir in der Vergangenheit nicht haben erschließen können. Das gilt für die Bauteile und dass wir natürlich auf der anderen Seite im Entwicklungsprozess, insbesondere wenn wir eine gemeinsame Architektur verwenden, natürlich auch wesentlich effizienter und wesentlich schneller entwickeln können.
Gut, nächste Wortmeldung, Herr Guan, wenn ich das richtig ausspreche.
你好，我想问一下那个Ratchoff先生一个问题，就是说，我们看到那个奥迪呢，在中国已经加大了产品的投入力度。那宝马未来三年内是否在准备在中国投入五系、三系以外的新产品？谢谢。
Also ich darf vielleicht übersetzen, es geht um die neuen Produkte von BMW in China und es war eine Frage an Herrn Dr. Reithofer.
Also wir haben, wie Sie wissen, ja letztes Jahr im November in China bekannt gegeben, dass wir in unsere Produktionskapazitäten investieren werden. Wir haben damals von einem Betrag gesprochen von über 500 Millionen Euro. Und das zeigt ja, dass wir erstens mal an den chinesischen Markt glauben, dass wir zweitens partizipieren wollen am chinesischen Markt und wir Schritte in diese Richtung eingeleitet haben. Wir denken natürlich auch über neue Produkte nach, aber darüber möchte ich jetzt noch nicht sprechen. Wir werden im April auf der Beijing Motor Show sein und da werden Sie von uns Neues erfahren.
Nächste Wortmeldung, Herr Krepper und dann Herr Schäfer.
Ich hätte noch eine Nachfrage zur Führungsrolle bei Premium-Herstellern. Ich meine, Ihre deutschen Konkurrenten, die haben Sie ja volumenmäßig auch schon festgelegt. 2015 wollen Sie die Führungsrolle mit 1,5 Millionen Jahresproduktion erreichen. Hätten Sie so eine Volumengrößenordnung auch für 2020 für BMW? Und dazu gefragt, wollen Sie diese Volumensteigerung vor allem mit Kleinwagen erreichen? Denn da, wie Sie es nannten, sind ja die Wachstumsraten sehr, sehr viel größer. Und noch eine Nachfrage zur Kleinwagenkooperation, auch ein stark wachsendes Segment, wo Sie profitabel wachsen wollen. Greifen Sie da ja gemeinsam in den Motorenbaukasten mit BSA und gibt es da auch noch einen gemeinsamen Baukasten für Autos?
Gut, vielen Dank, Herr Krepper. Ich glaube, noch mal zur Führungsrolle, Herr Dr. Reithofer und dann Kleinwagenkooperation, Herr Dr. Träger, bitte.
Also wissen Sie, jetzt könnte ich ja auf mein Alter abspielen und dann fragen, welche Bedeutung für mich 2015 und 2018 hat als Person, weil manche Ziele werden ja weit in die Zukunft gelegt, damit man sie in der Gegenwart nicht einhalten muss. Wir haben gesagt, wir wollen im Jahr 2012 über 1,6 Millionen Fahrzeuge verkaufen und diese Zahl, von der gehe ich davon aus, dass wir dann weiterhin vom Volumen her der führende Automobilhersteller im Premium-Bereich sein werden. Also eine klare Antwort auch im Mittelfristbereich von uns. Ja, wir haben ein Ziel für das Jahr 2020. Wir wollen im Jahr 2020 über 2 Millionen Automobile verkaufen. Aber wie schon gesagt, das ist schon noch weit weg. Wir planen darauf hin. Aber wir sind sehr zurückhaltend, solche Zahlen jetzt in die Öffentlichkeit zu geben. Es könnten mehr sein, es könnten weniger sein. 2020, man kann einen Konzern nur darauf vorbereiten. Aber zu sagen, ich werde im Jahr 2018 so viele Fahrzeuge verkaufen, das sind nicht meine Prognosen. Ich sage zuerst mal, was will ich im Jahr 2012 erreichen und dann vielleicht für uns intern im Jahr 2015. Unsere Zielgröße für 2020, habe ich gerade gesagt, ist über 2 Millionen Einheiten. Natürlich einschließlich Megacity-Vehikel, dann einschließlich kleinerer Fahrzeugsegmente. Mit diesen ganzen Plänen wollen wir dorthin kommen. Und vielleicht noch mal eine interessante Geschichte. Es wird ja so häufig die Frage gestellt nach den Economies of Scale. Und mein Kollege Dies, der hat mir mal ein paar Zahlen vor einiger Zeit zur Verfügung gestellt. Wenn ich jetzt unsere Dreierplattform hernehme, die zukünftige, die jetzt kommt, zusammen mit den Einser BMWs, also alles Hinterradantrieb, dann sprechen wir über den Lebenszyklus von einer Einkaufssumme von über 100 Milliarden Euro. Über den Lebenszyklus. Und jetzt nennen Sie mir bitte mal einen Lieferanten, der auf dieses Volumen verzichten möchte. So, das heißt, wir haben damit die zweitgrößte Plattform in Europa mit Einser und Dreier. Und wie schon gesagt, wir sprechen über den Lebenszyklus dieser Fahrzeuge von einem Einkaufsvolumen von 100 Milliarden Euro. So, das sind ordentliche Economies of Scale.
Kurz zum zweiten Teil, Volumensteigerung mit Kleinwagen und Motorenbaukasten, eventuell mit PSA für Kleinwagen, Herr Dr. Träger.
Ja, zunächst mal diese gemeinsame Architektur für Frontantriebsfahrzeuge BMW und Mini, die eröffnet natürlich ganz klar, wie gerade eben auch angedeutet, Potenziale bei den Economies of Scale, weil wir nicht nur dann für Mini-Fahrzeuge, sondern eben auch für BMW-Fahrzeuge die gleichen Komponenten unter der Haut einkaufen. Was das Thema Teilung einer Architektur anbetrifft, wir haben zunächst entschieden, diese Architektur für uns selbst zu entwickeln und diese Architektur dann für BMW und Mini-Fahrzeuge zu verwenden. Und ich denke, jetzt darüber zu diskutieren, welcher Motor genau in welches Fahrzeug hineingeht, das wäre ein Zeitpunkt, der ist noch zu früh.
Gut, Herr Schäfer und dann Frau Su.
Ja, auch noch mal ein paar Nachfragen zum Kleinwagensegment. Hatte ich Sie vorhin richtig verstanden, Herr Reithofer, dass Sie gesagt haben, es wäre denkbar, dass man die Architektur später dann auch für andere öffnet? Also können Sie da noch ein bisschen was dazu sagen? Also Sie entwickeln es jetzt selber, aber ist es denkbar, dass man später dann doch eine Kooperation macht in irgendeiner Form? Und können Sie was sagen zu dem zeitlichen Planung für die Frontantriebarchitektur? Und können Sie ganz generell mal sagen, was denn diese Mixverschiebung hin zu Kleinwagen denn in mittelfristig in Bezug auf Ihre Profitabilität bedeutet? Also was sind denn auch die Ziele in Bezug auf die Profitabilität in dem Kleinwagensegment, auch in Bezug auf die Frontantriebsarchitektur? Es sagen ja viele, dass die Profitabilität der Premiumhersteller durch diese Mixverschiebung auch mittelfristig sehr stark unter Druck bleiben wird. Und dann noch eine ganz allgemeine Frage. Könnten Sie mal eine Einschätzung dazu abgeben, was die Risiken sind für die konjunkturelle Lage in diesem Jahr und wie hoch Sie auch die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass das Problem der Staatsverschuldung den Plänen der Wirtschaft allgemein und Ihren insbesondere einen Strich durch die Rechnung macht? Dankeschön.
Also ich widerspreche ja oder beuge mich ungern nicht dem Willen eines Journalisten. Aber ich würde jetzt eins bitten, dass wir zu den technischen Fragen zunächst mal mit Herrn Dr. Träger beginnen. Alles, was Kleinwagensegmentarchitektur betrifft und Frontantriebsarchitektur. Danach machen wir mal die Profitabilität und das Thema Herrn Dr. Eichinger. Und dann zum Schluss könnte Herr Dr. Reithofer das nochmal abbieten. Entspreche ich somit Ihren Hoffnungen? Gut, Herr Dr. Träger, bitte.
Ja, zunächst mal ist jetzt natürlich angelaufen der Mini Countryman. Es werden im nächsten Jahr noch zwei Fahrzeuge folgen, die sozusagen auf der alten Architektur des Minis sind. Das ist ein Roadster und ein Coupé. Und dann steht natürlich irgendwann die Erneuerung unseres Minis an und dann schauen wir irgendwo vielleicht ins Jahr 2014, sodass wir die ersten Fahrzeuge von dieser Architektur so ungefähr ab dem Jahre 2014 sehen könnten. Und dass dann diese Architektur grundsätzlich auch ab dem Jahre 2014 zur Verfügung stehen würde. Und ich denke, wir können uns durchaus vorstellen, diese Architektur dann auch mit jemand anders zu teilen. Aber zunächst mal geht es darum, die eigenen Vorstellungen, die man zu dieser Architektur hat, um Größenwachstum, unterschiedliche Fahrzeuge und all das, was wir von dieser Architektur ableiten wollen, klarzulegen, in einem Bauplan festzulegen, um dann hinterher sich gegebenenfalls auch anderen zu öffnen.
Vielleicht zum Zeitplan noch was?
Also Zeitplan, Ersteinsatz irgendwo um das Jahr 2014 herum.
Gut, Thema Profitabilität, Kleinwagenstrategie, Herr Dr. Eichinger.
Ich denke, die Frage, welchen Einfluss das hat, die Frage lässt sich nur beantworten, wenn wir auf das gesamte Portfolio schauen. Wenn wir natürlich nur einseitig in kleine Fahrzeuge investieren würden, hätten wir eine erhebliche Anspannung in Richtung Profitabilität. Aber das tun wir ja nicht, sondern wir versuchen ausgewogen unser Portfolio weiterzuentwickeln. Wir investieren ja auch in die mittlere Klasse, in die obere Klasse. Das können Sie ja auch an unserem Portfolio ablesen. Der 5er GT ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir versuchen, auch neue
Segmente zu erschließen. Oder der sehr erfolgreiche X6 ist auch ein Beispiel. Wir haben letztes Jahr fast 42.000 Fahrzeuge verkauft und das Fahrzeug läuft. Also es geht darum, ein ausgewogenes Portfolio letztendlich aufzustellen und in den Markt erfolgreich einzuführen. Dann kann man, denke ich, die Effekte eines Wachstums auch in den unteren Segmenten ein gutes Stück ausgleichen. Gleichwohl, es sind auch Anforderungen natürlich da, einen Kleinwagen mit entsprechenden Margen dann auch verkaufen zu können. Darum brauchen wir Ansätze, wie sie Herr Dräger erläutert hat. Das heißt, wir brauchen Baukästen, wir brauchen ein größeres Volumen, das wir uns schaffen werden mit diesem Frontantriebsbaukasten für mehrere Marken. Wir kommen damit in eine andere Größenordnung vom Volumen und in höhere Skaleneffekte hinein. Und das wird uns, denke ich, auch helfen. Und parallel dazu arbeiten wir natürlich auch weiter an unseren Kostenstrukturen, an unseren Fixkostenstrukturen. Das können Sie auch ablesen, wenn Sie sehen, dass wir derzeit ein Niveau erreicht haben, das unter 2005 liegt. Und wir haben nicht vor, jetzt ganz schnell wieder in Richtung 2007 hochzugehen, sondern wir werden da sehr unterproportional auch weiter steuern. Also das sind die drei Hebel, die wir stellen wollen, um unsere Profitabilitätszielsetzungen am Endeffekt dann erreichen zu können.
Vielleicht dazu auch nochmal Ian Robertson.
Just adding to what Fritz has said, as you heard, we have about 400,000, 420,000 vehicles in the small car segment already. And that experience we have over the last 8-9 years has been invaluable in planning the future. To put that into perspective, between 60 and 70% of the customers for the smaller BMWs and, of course, the Mini brand are new to the BMW group. So we see it as a great opportunity to conquest new customers in new segments, which ultimately into the future gives us the opportunity to see customers with the brand over their own life cycle as well. So we're very excited about the small car segment, and in particular, as Norbert said earlier, we see a lot of growth there in specific markets around the world.
Gut, letzter Teil der Frage war Risiken für die konjunkturelle Entwicklung. Da würde ich Herrn Dr. Eichinger bitten und dann Herrn Dr. Reithofer.
Ja, abschließend nochmal was zu diesem Thema Profitabilität, bevor ich das beantworte. Vielleicht auch noch ein Hinweis. Wenn Sie unseren Geschäftsbericht lesen, werden Sie auch feststellen, dass der Umsatz pro Einheit gestiegen ist. Er ist nicht gefallen im Krisenjahr 2009. Und ich verspreche Ihnen, mit der Einführung des neuen Fünfers erwarte ich nicht unbedingt, dass der jetzt gerade im Jahr 2010 zurückgeht. Er wird weiter steigen. Und das belegt letztendlich auch das, was ich gesagt habe. Ja, nun zu den Risiken. Selbstverständlich sehen wir noch große Risiken, volkswirtschaftlich, gesamtwirtschaftlich. Wir wissen nicht, wie das mit den Mehrungen weitergeht, von dem Hintergrund der Krise in Griechenland. Und wir wissen ja auch, dass andere europäische Staaten dort Probleme haben. Und natürlich ist auch momentan noch nicht so recht einzuschätzen, was wird passieren, wenn die staatlichen Ausgabeprogramme zur Stützung der Konjunktur zurückgenommen werden. Das ist schwer abzusehen. Und das Unternehmen muss sich auch auf eventuelle Rückschläge vorbereiten, wenn die erwartete Erholung eben nicht so schnell kommt, vielleicht auch mal eine Verzögerung eintritt. All das müssen wir, denke ich, schon auch berücksichtigen. Und das geht eben nur, indem Sie auch mit Ihren Kosten entsprechend umgehen und versuchen, dort den Break-Even möglichst niedrig zu halten. Das ist unser Verständnis. Und deshalb sagen wir auch, wir gehen mit vorsichtigem Optimismus in dieses Jahr 2010 hinein.
Abschließend, Herr Dr. Reithofer.
Ich meine, ich habe in den letzten 2-3 Monaten auf einigen Veranstaltungen teilgenommen mit Volkswirten, mit Wirtschaftswissenschaftlern. Wir haben diskutiert, wie kann denn die konjunkturelle Entwicklung in diesem Jahr aussehen? Und Sie kriegen da Meinungen, die sind 180 Grad verschieden in der gleichen Veranstaltung. Und Sie gehen hinterher eigentlich raus und ziehen für sich nur einen Schluss, nämlich den, den der Herr Eichinger gerade gesagt hat. Sie müssen selbst versuchen, Ihr Unternehmen weiterzuentwickeln, weiterhin bei den Kosten besser zu werden, neue Produkte auf den Markt bringen. Aber das Rückschlagspotenzial, wie Herr Eichinger es gerade gesagt hat, ist weiterhin natürlich vorhanden. Und ich meine, wir haben es gesehen in Dubai, wir sehen Griechenland, Herr Schäfer, das sprechen Sie mit Sicherheit auch an. Wir wissen nicht, was bedeutet das für den Euro. Es kann, und das Interessante ist ja genau der umgekehrte Weg stattfinden, dass der Dollar wieder schwächer wird. Das heißt, wir haben momentan eine Wirtschaft, die weit weg ist von normal. Sie wird teilweise schon fast normal diskutiert, aber wenn wir mal zurückgehen in ein Jahr 2006 oder 2005, ich glaube, das, was wir gemeinsam unter normal verstehen, da sind wir derzeit nicht.
Gut, nächste Wortmeldungen habe ich die Frau Zu, den Herrn Guan, Herrn Ceferi und Herrn Doval. Jetzt fangen wir mit Frau Zu an. Das war hier bitte.
你好，我是来自中国新京报的记者，我有两个问题想请问一下，就是刚才那个大家也提到了，今年由于今年来中国市场的这个迅猛发展，今年我们也会加大在中国的投资，那么我想请问一下，就是经过去年2009年这样一个中国车市的高速增长之外，宝马能不能详细的介绍一下我们在 中国今年市场的预期，包括产品和销量方面的一个计划，会在哪些方面加大投入？比方说，是不是会在本土化的研发上面？第二个问题就是关于刚才那个我们提问的在中国新产品的这个计划，我想再追问一下，就是在今年刚刚结束的日内瓦车展上，雷瑟夫先生也曾经提到过， 宝马的X1和新3系都将会在中国实现生产，我想确认一下这个消息，它是不是会在去年刚刚宣布要扩建的这个华晨宝马第二工厂生产？如果不是的话，这个工厂还会引进一些什么样的产品？包括它的会不会引进一些在中国投产的发动机，就是它具体的一些型号方面？谢谢。
Gut, ich darf vielleicht kurz übersetzen. Also zunächst geht es um die Entwicklung im chinesischen Markt, Marktprognose, Investitionen verstärken von BMW. Das würde ich gerne Ian Robertson geben. Und das Zweite war eben die Frage in Bezug auf die in China produzierten Fahrzeuge von uns, Bestätigung in Richtung X1, neuer Dreier, zweites Werk. Herr Arndt, da würde ich Sie dann bitten. Das starten wir Ian Robertson.
Okay. Last year we had growth in China of just short of 40%, so very much the strongest market in the world last year in terms of growth. And this year in the first 2 months we have growth of over 100% compared to the start of 2009. Now, do I expect that growth to continue? Well, at those levels, probably not. But we are anticipating that we will have strong double-digit growth during the year of 2010. As regards market development, we will add significantly to our dealer body in China this year. We have well over 100 now, and we'll add between 10 and 15 as we progress through 2010. And that will continue into future years as well as the market begins to open up all around the particular country and the regions accordingly. So all in all, we expect strong double-digit growth during the year and to continue really the trend of the last few years. And to put a number on it, last year we did around about 90,000 vehicles in the Chinese market, and this year we will burst through 100,000, I think, with a great deal of confidence.
Gut, vielen Dank Ihnen, Robertson. Herr Arndt.
Wir haben ja derzeit eine Kapazität von gut 41.000 Einheiten in China. Diese werden wir bis zur Mitte des Jahres auf 75.000 Einheiten ausgebaut haben. Damit können wir dann die Langversion des Fünfers und den Dreier dort produzieren. Wir haben weiterhin bekannt gegeben Ende letzten Jahres, dass wir ein neues Werk in Tiexi bauen. Dieses Werk wird eine Basiskapazität von 50.000 Einheiten haben, die sich dann relativ kurzfristig auf 100.000 Einheiten erweitern lassen, sodass wir in Summe ein riesiges Kapazitätswachstum gegenüber dem heutigen Ist-Zustand haben werden. Und es ist geplant von uns, dass wir den X1 dann in diesem neuen Werk anlaufen lassen wollen.
Vielen Dank, Herr Arndt. Herr Guan? Herr Guan? Ja. Okay, dann hier. Herr Zu.
Okay, thank you.
Gut.
我是来自中国经营报的记者周树远，两个问题。第一个是前段时间戴姆勒跟中国的比亚迪汽车签订了一个关于电动车的合作备忘录，将在电动车领域开展合作。在这之前，大众也跟比亚迪签订了一个关于电动车的一个协议。
虽然现在还不知道大众的协议将来能否涉及奥迪，但是毕竟它俩属于同一个集团，而且将来肯定会有很大的想象空间。所以说想请问宝马在中国的电动车策略将会是怎样，是否也会像戴姆勒跟大众那样在中国找一个能够对宝马中国电动车有利的合作伙伴。另外宝马对中国的电动车市场前景跟政策环境是怎么看？第二个问题，我们知道宝马新五系可能在下半年就投放中国的华晨宝马公司生产，同时奔驰的新一级也大约会在同一时刻落户中国生产。请问宝马是如何看待新五系跟新一级之间的竞争关系？另外宝马认为自己的取胜策略是什么？谢谢。
Gut, ich darf vielleicht mal wieder kurz übersetzen, bevor ich an Herrn Dr. Eichinger gebe. Daimler hat eine Kooperation, jetzt eine neue Kooperation in China vereinbart, so auch VW. Was bedeutet das für uns, für unsere Strategie in Richtung Elektroautos in China? Und der zweite Teil der Frage war, dass sowohl der Fünfer wie auch die E-Klasse in China produziert werden. Wie sieht das mit dem Wettbewerb aus? Das würde ich dann in Richtung Ian Robertson geben. Und wir beginnen mit Dr. Eichinger.
Ja, zum Thema Elektromobilität oder Elektrifizierung oder soll ich sagen New Energy Vehicle, dann das ist ja die Anforderung. In China haben wir eine klare Roadmap. Wir werden Fahrzeuge hybridisieren bis hin zum Plug-in-Hybrid. Wir werden auch lokal derartige Fahrzeuge produzieren in unserem Joint Venture. Das heißt, für uns ist nicht ein zusätzliches neues Joint Venture nötig. Wir werden in unserem Joint Venture diese Anforderungen erfüllen. Parallel dazu entstehen ja auch neue Angebote unter der Marke BMW, zum Beispiel das Megacity Vehicle, das letztendlich sicherlich auch einen Markt in China haben wird als Elektrofahrzeug. Und ich darf darauf hinweisen, dass wir auch mit dem Mini E, denke ich, jetzt die ersten Erfahrungen in China machen und auch unseren Active E dort letztendlich zum Einsatz bringen werden.
Ian?
The 5 Series will be made in our Chinese factory, and clearly there are competitor models in the market, but we're very excited about this model as being very appropriate for the Chinese customer, and therefore we will see, in my opinion, a strong growth during this year and into next year as we reach full supply.
Gut, vielen Dank, Herr Ciferri.
Morning. Again on the small car.
Wo sitzen Sie? Ah, ganz da hinten. Entschuldigung. Alles klar.
In the last bench, where normally the donkeys stay, so it's my place. Again on the small car, do you have any plan to sell or build the new front-wheel drive small cars in the United States or more generally in North America? And this is simple. The second is related to CO2 emission in Europe. In your speech, Dr. Reithofer, you said that the group average in Europe was 150 grams kilometer last year. The independent study from Jeto Dynamics that has been benchmarking the European automakers' CO2 emission in the last 4 years, for what concerned 2009, didn't include the BMW brand in the first 10 low-emission brands in Europe. BMW was ninth in 2008 and was exiting the top 10, so probably 11th, in 2009 results, with the 10th, there was a company called Daimler with the Mercedes brands, which had a 171.4 average CO2 emission for sales in Europe. So the question is, what is the real emission of a BMW brand in Europe? Thanks.
Vielen Dank, Herr Dr. Reithofer.
Also Antwort Nordamerika, nein, wir haben nicht vor, diese Plattform in Nordamerika zu bauen. Also klare Antwort, Sie haben eine kurze Frage gestellt, kurze Antwort nein. Dann nochmal zu dem Thema Emissionen, das Sie angesprochen haben. Ich meine, ich möchte hier mal festhalten, die europäische Automobilindustrie hat sich vorgenommen, zwischen 1995 und 2008, und zwar pro Hersteller, die CO2-Emissionen um 25% zu senken. Das war die freiwillige Selbstverpflichtung der europäischen Automobilindustrie. Es ist BMW gelungen, in diesem Zeitraum die CO2-Emissionen um mehr als 25% zu senken. Damit waren wir einer der wenigen Automobilhersteller, die freiwillige Selbstverpflichtung in Europa eingehalten haben. Und wo kommen wir her? Sie haben vorher mein Bild gesehen. Wir haben im Jahr 1995 195 Gramm CO2 pro Kilometer gehabt als Flottendurchschnitt. Und wir sind jetzt runtergekommen im Jahr 2009 auf 150, das heißt 45 Gramm CO2 pro Kilometer weniger. Und das ist bei unserer Fahrzeugflotte ein gewaltiger Schritt nach vorne und auf den sind wir sehr stolz.
Gut, nächste Wortmeldung, Herr Dowal. Wo finden wir Sie?
Hi. Yeah, over here on your right.
Auch, okay.
I'm Pankaj Dowal from Times of India. I had a question. You've already been asked about the Indian market. Apart from China, India is one of the big markets where you've seen good growth. But the volumes in India remain very limited. You know, you sold less than 4,000 units. So when do you see the numbers in India increasing maybe to five digits for BMW? And is it on the path of China where you'll see greater numbers in the coming years? And I have one more question, if I can ask it now. Secondly, you were asked about the Mini, whether you plan to launch the Mini in India and by when. So the answer was that, yes, you plan to launch various products into the Indian market, but you never specified a time frame for that. So is there a particular time frame, maybe this year or maybe next year, that you plan to launch the Mini and the motorcycles as well?
Thank you. Thank you very much. Ian Robertson.
As I said earlier, we believe the Indian market is one that's important for the future. Clearly, compared to the Chinese market for the premium brands, it's relatively small. But the market is developing very quickly. And from that perspective, we believe that it is right to be there. We're segment leader, and we wish to continue that position. So we will expand our operations there in terms of market presence. As regards future growth, I think that a lot depends on the development in the country itself. For us, it is one of our strategic markets for the future. Mini, we don't have an introduction date yet, but as I said, I don't believe that, I do believe that the market will take all of the BMW product in the future, in the same way as we've had a very good sales run with Rolls-Royce in India over recent years, and Ghost will add to that during 2010.
Gut, vielen Dank. Wir haben jetzt noch gut 5 Minuten. Ich weiß, wahrscheinlich werden wir jetzt nicht mehr alle unterbringen, die sich noch gemeldet haben. Ich habe jetzt noch Herrn Barnott. Wo sind Sie?
Frau Barnott.
Oder Frau Barnott, Entschuldigung, Frau Barnott. Entschuldigung, könnten Sie sich kurz hier hinten, ganz hinten bitte.
Yeah, I have 3 questions. The first one, you said you're looking at a growth of 4 to 6% in the small car segment till 2020. Which markets are you considering, if you can specify? And what kind of opportunities do you see emerging from markets from the East, say India, at development stage? Secondly, you also talked about improving cost management. In line with that, what kind of sourcing are you looking at from India or the other emerging markets, if you can specify, and the kind of components you're looking at? And thirdly, out of the total CAPEX plan for 2009, what kind of investments went into India, and what is it for 2010?
Good. Also, wir beginnen mit Ian Robertson. Danach Sourcing würde ich Herrn Dr. Dies geben und Investitionen in Indien, Herr Arndt. Ian Robertson.
We see the growth of the small car segment right around the world. Obviously, some markets are stronger, so the European market is a particularly interesting one for us in terms of small car development, particularly in the premium segment. But we also see markets in the East as well being very, very interested in that type of product. So for us, the growth as an average will, of course, see pluses and minuses in various various markets around the world, but I do see it as more of a general opportunity as we go into the future. And that's, you know, building on what I said earlier, that, you know, at the moment we're selling around about 420,000 cars in what we call the small car segment, and that has grown substantially over the last 5 or 6 years, and we see that trend continuing into the future.
Vielen Dank Ihnen, Herr Dr. Dees, Sourcing in Indien.
Indien kann zu einem attraktiven Sourcing-Markt werden. Wir haben eine kleine Einkaufsmannschaft vor Ort, die bisher überwiegend Motorradteile sourced. Indien hat eine substanzielle Motorradindustrie mit einer Produktion über oder von 8 bis 10 Millionen Einheiten. Für attraktive Sourcing-Möglichkeiten in Indien würde ich ein Produktionsvolumen immer sehen von etwa 2 bis 3 Millionen Einheiten, wachsende Produktionsvolumen, diese Voraussetzungen erfüllt Indien in den nächsten Jahren und damit werden auch die Sourcing-Möglichkeiten steigen. Wir sind vor Ort, wir haben auch einige kleinere Sourcing-Umfänge bereits angegangen. Da handelt es sich um Gussteile, bearbeitete Gussteile, Turbolader. Es gibt da sicherlich in den nächsten Jahren Wachstumspotenzial.
Herr Arndt?
Ja, wir sind ja in der glücklichen Situation, dass wir in unserem Werk in Indien, in Chennai, derzeit an unseren Kapazitätsgrenzen arbeiten und wir sind gerade dabei, darüber nachzudenken, was jetzt ein nächster Sprung bedeutet. Exakte Zahlen habe ich heute noch nicht, aber wir sind da in intensiven Überlegungen und ich denke, bei einem so stark wachsenden Markt, wie es Indien ist, wird es auch in der Richtung weitergehen.
Vielen Dank, meine Herren. Letzte Wortmeldung, Herr Banerjee. Wenn wir Sie...
In terms of this idea.
Ah, yeah.
In terms of regions, Asia is the only region where you have grown in the last couple of years. The share of Asia in terms of BMW sales overall has gone up from 10.6% in 2007 to over 14% in 2009. Whereas everywhere else your sales have more or less either stagnated or has gone down. Can you give me an idea or a broad roadmap as to what extent can Asia keep on growing in terms of BMW sales overall? Is there a percentage figure you can give me by, say, 2015 or 2020? To what extent will Asia contribute to BMW?
Das ist die richtige Frage zum Schluss für unseren Vertriebsvorstand, Ian Robertson.
Okay. You're absolutely right that we have seen a growth in the Asian region. And as I said earlier, the market which grew over and above all of others last year was China. And that growth started off relatively slow, but of course gathered significant momentum as we went through the middle of the year and towards the end. And as BMW, our sales were up around 40% there. This year, again, as I mentioned earlier, we see substantial growth in the first 2 months, over 100%. But on a worldwide scale this year, we see a lot of markets beginning to recover. And therefore, our sales in the first couple of months, as you saw in the slides, are 14-15% up globally. So I do believe that the Asian region will continue to increase in its share of our overall business. But at the same time, particularly with the new product momentum, with the new 5 Series and full supply of the X1 and the 5 Series GT, we are seeing good penetration and good growth in many, many other markets around the world. So I think we'll have much more of a balanced effect this year rather than the situation in the last year, which was that China was really the only market that showed growth for the industry in total.
Gut, vielen Dank Ihnen, Robertson. Vielen Dank, meine Herren. Ich muss mich gleich entschuldigen, wir konnten nicht alle Fragen beantworten. Bitte dafür um Verständnis. Es ist jetzt 12 Uhr. Ich hoffe, Sie bleiben uns trotzdem gewogen. Denken Sie an das schöne Wetter, was jetzt beginnt, was Sie aus München mitnehmen werden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie alle da waren. Wünsche allen, besonders diejenigen, die aus der fernen, aus den fernen Landen kommen, eine gute und sichere Heimkehr. Bedanke mich, dass Sie alle da waren und ich darf Sie jetzt alle zum Mittagessen einladen. Vielen Dank.